Amen. Ja, ein Landwirt, der hatte die Gewohnheit, nur zweimal im Jahr in Gottesdienst zu gehen, auch mehr als Gewohnheit, Ostern und Weihnachten. Es war also wieder Weihnachten, er war im Gottesdienst. Und an diesem Weihnachten predigte der Pastor einen Text aus dem Alten Testament, den der Landwirt noch nicht kannte, und zwar aus Jesaja 1, Vers 3. Und da heißt es: Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Und der Prediger, der Pastor sagte eben, die Tiere wissen manchmal, wo sie hingehören, wir Menschen nicht, wir leben oft undankbar. Und das hat den Bauern schon irgendwie im Herzen getroffen und berührt. Er ging nach Hause. Nachmittags passierte ungefähr das, was wir auf dem Bild sehen. Er fütterte seine Kühe und eine Kuh leckte ihm die Hand mit der Zunge ab. Und dann fing der Bauer plötzlich an zu weinen, weil er so gerührt war, und sagte dann: Gott hat so viel für mich getan, doch ich habe ihm noch nie gedankt. Meine Kuh ist viel dankbarer als ich. Was gebe ich ihr schon außer Gras und Wasser? Und er hatte gemerkt, von Tieren kann man doch was lernen. Man kann auch was lernen aus der Adventszeit, aus Texten, die uns in die Adventszeit einladen. Und das Thema soll ja sein Danken. Und die Adventszeit lädt eben ein zum Danken, weil Gott Mensch wird, auf die Welt kommt und uns retten möchte. Und das ist ein großartiges Geschenk. Also wir haben den Psalm schon gehört, Psalm 100, überschrieben mit dem Thema Dank. Und drei Fragen habe ich gestellt und drei Antworten möchte ich auch darauf geben. Also es sind nur drei Punkte, nicht sechs. Ne? In jedem Punkt eine Frage, eine Antwort. Wir schauen uns das erste an. Wie soll ich danken? Danken mit echter Freude. Also überschrieben ist der Psalm mit Dankpsalm. Also er spricht eine Einladung an alle Menschen der Erde aus, zu Gott zu kommen und dankbar zu werden für das, was Gott uns gibt. Ich weiß nicht, wie ihr es mit dem Danken habt, manchmal vielleicht wie der kleine Junge, der im Laden eine Mandarine geschenkt bekommt und die Mama sagt dann, was sagt man? Und der kleine Junge überlegt einen Moment, gibt die Mandarine zurück und sagt, schälen. Mit Dankbarkeit tun wir uns manchmal schwer. Manchmal haben wir eher noch Ansprüche an Gott, weil man sich daran gewöhnt hat, dass alles gut läuft und funktioniert. Das ist eigentlich schade. In dem Psalm wird uns eine andere Einstellung zur Dankbarkeit beschrieben, nämlich, dass wir Grund haben, dankbar zu sein darüber, wer Gott ist. Denn in Vers 3 heißt es, wenn du einmal weitermachst, danke, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen. Wenn man sich das vorstellt, was für ein Vorrecht, der Schöpfer der Welt hat auch dich und mich gemacht, gewollt. Und der, der so groß ist, beugt sich zu uns herab, irgendwie paradox. In dem einem meiner Lieblingstexte im Alten Testament wird das mal so beschrieben, Jesaja 40, wie groß Gott ist. Da ist in Vers 15, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein für Gott. Und trotzdem kümmert sich Gott um uns. Man kriegt das eigentlich gar nicht zusammen. Anne und Hermann sind heute da hinten. Wir haben nach der Beerdigung von Anneliese uns unterhalten. Ich fand es so schön, ihr habt erzählt, die beiden haben erzählt, dass sie eine Dokumentation über das Weltall gesehen haben und dass man dann ins Staunen kommt, wie riesig das Weltall ist und sich umso mehr freut, wie groß unser Gott sein muss, dass er das irgendwie gemacht hat. Und ihr habt das so zusammengefasst. Wisst ihr noch, wie ihr das zusammengefasst habt? Ich habe es aufgeschrieben. Ihr habt schon viel gesagt. Ihr habt gesagt, es ist eine Ehre, mit Gott unterwegs sein zu dürfen. Der große Gott, der das gemacht hat, kümmert sich um mich und dich. Und ihr habt das so schön gesagt, es ist wirklich eine Ehre, dass Gott, ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast, dass es eine Ehre ist, dass Gott sich an deinem Leben Interesse hat und sagt, der, für den die Völker ein Tropfen am Eimer sind, sagt, an dir habe ich Interesse. Es ist eine Ehre, mit Gott unterwegs sein zu dürfen. Wie sehr Gott dich und mich schätzt, dass er Interesse an unserem Leben hat. Und das muss man erstmal verstehen, wer Gott ist. Das hilft mir nämlich zu erkennen, wer ich nicht bin. Also wenn ich erkenne, dass Gott der Herr ist, dann bin es nicht ich. Und das müssen wir Menschen wissen, weil wir manchmal denken, wir seien doch die das Heft in der Hand haben, die alles machen können. Wenn Gott, also wenn wir denken, dass wir Gott sind, wir würden das so nicht sagen, wir handeln vielleicht manchmal so, dann richten wir unsere Dankbarkeit an uns selbst, dann machen wir uns selber groß und loben uns selber und finden uns selber ganz toll. Ist auch nicht schlimm, wenn man sich mal toll findet, darum geht es nicht. Aber wer seine Stellung vor Gott erkennt, der hat eben verstanden, dass es eine Ehre ist, mit Gott unterwegs sein zu dürfen. Der wird automatisch dankbar, weil er sieht, es ist was Besonderes, dass Gott sich um mich kümmert. Der kann nicht anders als das, was in dem Psalm so geschrieben wird. Wir lesen das mal einmal weiterklicken. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Im Hebräischen ist da von lautem Ton zu die Rede. Die Leute äußern das wirklich laut. Jubel, also leisen Jubel gibt es selten. Wenn ihr mal Leute jubeln hört, das ist meistens laut. Und der Psalmschreiber fordert auf, gebt eurer Freude über Gott Ausdruck. Ruft mal ganz laut, sagt, was euch auf dem Herzen liegt. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich habe gelesen, wo in einem Gottesdienst ein Kongress gefeiert wurde, in einer Kirche. Die Kirche war voll mit Leuten, die sonst nicht da sind. Auch eine große Jugendgruppe, mehrere hundert Jugendliche, war eine große Kirche. Eine ehrwürdige Gemeinde. Der Pastor trat an die Kanzel und sagte im üblichen Ton, dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, lobt seinen Namen. Und dann hat einer der Jugendlichen auf der Bühne gerufen, ja, dann fangen wir mal an. Und plötzlich standen alle Jugendlichen auf und haben laut gejubelt zur Ehre Gottes. Der Pastor, der war etwas erschrocken über das, was da passierte. Seine Beine haben gezittert. Er hätte nie gedacht, dass irgendjemand das beim Wort nimmt und wirklich mal laut in der Kirche jubelt. Was ist passiert? Vielleicht haben wir es nicht so mit dem Jubeln. Man kann aber auch laut singen. In der Rede ist auch, man kann seinen Dank mit Liedern ausdrücken. Ich habe zwei sehr schöne Zitate zum Singen gefunden. Einmal von Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, die christliche Gemeinde singt. Sie singt, weil sie singen muss. Das Lied ist der Ausdruck der Freude, die den Christen überwältigt. Also müssen in Anführungszeichen, ne? Wir können nicht anders eigentlich. Wenn die Freude echt ist, dann äußert sich das, dass manchmal der Mund überfließt und man singt zur Ehre Gottes. John Wesley, der Reformator der methodistischen Kirche, hat dazu geschrieben, singt beherzt und mit gutem Mut. Hütet euch davor, so zu singen, als wärt ihr halb tot oder halb eingeschlafen, sondern erhebt eure Stimme mit Kraft. Halleluja, danke. Also wenn wir singen nachher auch ein Lied, das die Predigt abschließt. Ich lade euch ein, laut zu singen, mal richtig aus euch herauszugehen. Bin mal gespannt, ob wir leiser drehen müssen, wir werden es sehen. Man kann natürlich auch leise Danke sagen, im Gebet ganz persönlich mit Gott. Aber auch das soll nicht erzwungen sein, sondern das soll eigentlich auch aus Freude geschehen über das, wer Gott ist, was er getan hat. Dass der Herr Gott ist und er hat mich gemacht und es ist eine Ehre, mit ihm unterwegs zu sein dürfen. Und darum lade ich uns ein, in dem ersten Gedanken, dass wir aufgefordert sind, unsere Freude Ausdruck zu geben. Ein zweites, warum soll ich denn jetzt danken? Warum soll ich vor Freude danken, wenn ich erkannt habe, dass Gott uns geschaffen hat? Der Psalmschreiber führt auch noch vor. Er spricht von einer innigen Beziehung. Danken für eine innige Beziehung. Weil wenn man erkennt, wer Gott ist, ich habe schon gesagt, dann erkennt man auch, wer man selber ist. Dann bekommt alles eine richtige Rangordnung, Reihenfolge. Das hebräische Wort für erkennen, ja da, das bedeutet mehr als nur kopfmäßig was zu verstehen. Im Hebräischen wird das gebraucht im Rahmen einer Beziehung. Gott und ich, Gott und du, wenn wir mit Jesus leben, wir haben eine Beziehung. Und ja, da erkennen bedeutet aus dieser Beziehung heraus, das ist was Intimes, Inniges, Gott zu danken, ihm zu ehren, weil ich erkenne, dass Gott Interesse an mir hat. Davon spricht auch der Psalm. Der ordnet uns ein sozusagen. Wir wissen jetzt, wer Gott ist, jetzt erfahren wir, wer wir sind. Im Vers 3 heißt es, ihm, Gott, gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Luther übersetzt das so, er hat uns gemacht zu Schafen seiner Weide. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass wir Schafe sein sollen. Eigentlich ist das ja paradox. Schafe klingt so harmlos. Schafe haben keine Zähne, also Zähne schon, aber keine Reißzähne, keine Klauen, harmlose Tiere. Hätte doch viel schöner geklungen, hätte gesagt, er hat uns gemacht zu seinem Volk und zu den besten Pferden in seinem Stall. Das hätte schon eine andere Bedeutung gehabt. Wir gucken mal, ich habe uns ein paar Schafe mitgebracht, so friedlich. Schafe sind also eigentlich völlig wehrlos. Ich habe schon mal eine Predigt gesagt, wenn die auf den Rücken fallen und man hebt sie nicht auf, die Schafe schaffen es uns niemals mehr alleine aufzustehen, dann gibt es wirklich, dass Schafe sterben auf der Weide, weil sie sich nicht mehr umdrehen können. Wehrlose Tiere. Stellt euch mal vor, Eishockeyteams in Deutschland, nach welchen Tieren die benannt sind. Ich nenne euch noch ein paar. Hannover Scorpions, Kölner Haie, Eisbären Berlin. Fällt einem auf, alles entweder starke Tiere oder Tiere, die mit dem Eis verbunden sind. Aber noch keiner hat was gehört von den Münsteranern Lämmern, die auf dem Eis unterwegs sind. Stell dir vor, die kämen aufs Eis, dann würden die Leute wahrscheinlich rufen, ach wie süß, die Lämmer kommen. Ne? Wen interessiert es also, wenn irgendwo Gottes Schafe unterwegs sind? Mindestens einen interessiert das, Gott selber, der unser Hirte ist, der sich um uns kümmert, der für seine Schafe da ist, der unser Herr ist. Nochmal Dietrich Bonhoeffer, der hat das so gesagt, er, der gute Hirte, kennt seine Schafe beim Namen. Das ist mehr als eine schlichte Kenntnis. Es ist die Liebe, die den Einzelnen in seiner Ganzheit umfasst. Also Teil seiner Weide zu sein, auf die Weide Gottes zu dürfen, das bedeutet mehreres, nämlich dass Gott sich um uns kümmert. Auf der Weide finden Schafe auch Schutz, weil der Hirte ja auch da ist und aufpasst. Auf der Weide finden wir Nahrung für unsere Seelen. Auf der Weide finden wir Frieden. Auf der Weide finden wir Orientierung. Der Hirte geht voraus, ruft seine Schafe, sie folgen ihm. Auf der Weide finden wir Liebe, die Liebe des Hirten, der sich um seine Schafe wirklich kümmert. Und wenn sie verletzt sind, sie verbindet. All das findet man da. Ein Evangelist wurde einmal von der Zeitung angerufen, weil er war in der Stadt bekannt, hatte mehrere Vorträge schon gehalten. Und der Redakteur wollte wissen, ob er schon das Thema des nächsten Vortrages bekommen könnte. Der Evangelist hat das Thema genannt, der Herr ist mein Hirte. Und dann hat der Verleger gefragt, der Redakteur gefragt, ist das genug oder muss ich das noch ergänzen? Und dann hat der Evangelist gesagt, das ist genug. Und die haben sich scheinbar nicht richtig verstanden, denn am nächsten Tag stand in der Zeitung, der Herr ist mein Hirte, das ist genug. Falsch verstanden, aber genau richtig interpretiert. Nicht zu wissen, wenn Gott unser Hirte ist, das ist genug. Mehr brauchen du und ich nicht. Als zu wissen, dass Gott als Hirte für uns da ist, in Jesus Christus alles getan hat, was man sich vorstellen kann, damit wir beim Vater sein dürfen, geborgen sind. Und deshalb die Frage, sind wir dankbar dafür, dass wir zu ihm gehören? Ich möchte dir Mut machen, dass Gott, einfach Gott zu bitten, Herr, gib mir einen Blick für die vielen Segnungen in meinem Leben, die ich einfach so selbstverständlich genommen habe, was ich einfach so hinnehme, als gehört es zum Leben dazu und vieles gehört nicht dazu. Zum Beispiel die vielen Musikstücke, die du in deinem Leben gehört hast, mit deinen Ohren wahrgenommen hast, dass man einfach mal Danke sagt, dass man überhaupt hören kann und Leute so tolle Musik gemacht haben. Für die Tausenden von Sonnenauf- und Untergängen, die ich vielleicht schon gesehen habe, ich sehe mehr die Untergänge als die Aufgänge, aber dass man gesehen hat, wie toll Gott die Natur geschaffen hat, wie gewaltig seine Schöpfung ist. Für die vielen, das ist eher meins, für die vielen köstlichen Speisen, die ich mir in meinen Geschmacksnerven, Papillen schmecken durfte und hoffentlich noch schmecken darf. Auch das ist nicht selbstverständlich. Selbst die Luft, die wir atmen, dass wir einfach atmen können und keine Luftnot haben müssen. Man muss sagen, Gott ist wirklich wunderbar als Hirte. Und dann sind wir eingeladen, ihm zu danken und einzustimmen in das, was der Psalmschreiber schreibt, dient dem Herrn mit Freude. Weil Gott so ein guter Hirte ist, sind wir eingeladen, ihm mit Freude zu dienen. Und ganz wichtig, was da steht nicht, dient der Kirche. Da steht nicht, dient dem Pastor. Da steht auch nicht, dient euren Überzeugungen oder dem, was andere von dir denken. Da steht, dient dem Herrn mit Freuden. Der Mittelpunkt ist immer unser Herr. Dient dem Herrn mit Freuden. Und wenn du singst, wenn der Chor singt oder wir singen, dann sollen wir mit Freude singen. Dann sollen wir uns Gedanken machen. Es soll nach Möglichkeit echt sein. Manchmal muss man auch vielleicht nicht mitsingen, wenn man sagt, ich kann das jetzt nicht singen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber es soll mit Freude geschehen. Wenn ich etwas für Jesus tue, dann soll das nicht gezwungen sein, sondern es soll auch sein aus Freude, weil ich weiß, dass Gott für mich da ist. Herr, ich tue es für dich. Und dann macht es auch irgendwie Spaß, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Und selbst danken soll geschehen mit Freude, weil Jesus uns liebt. Ich komme zur dritten und letzten Frage und der letzten Antwort. Wofür soll ich danken? Danken für die bleibende Güte. Man muss das noch erweitern, sage ich gleich. Es wird nochmal das Wesen Gottes beschrieben. Als Hirte haben wir schon gehört, aber auch, warum es sich lohnt, an Gott dran zu bleiben, wofür ich danken soll. Im Vers 5 am Ende des Psalms heißt es, denn der Herr ist gütig. Eine modernere Übersetzung, Marianne hatte die auch benutzt, heißt es ist gut, das singen wir auch gleich, dass Gott gut ist, denn der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf, seine Treue gilt für immer. So drei christliche Worte, Güte, Gnade, Treue, dafür steht Gott. Für vieles andere auch, aber hier für diese drei Dinge, Güte, Gnade, Treue. Wenn ich also an Gottes Güte denke, dann denke ich daran, dass Gott alles zu meinem Besten dienen lässt, dass ich darauf vertraue, dass Gott gut ist, auch wenn ich manches nicht verstehe und dass ich weiß, dass Gott immer wieder ein Ohr für mich hat. Und daran muss ich nicht verzweifeln. Gottes Güte bleibt, auch wenn ich manches nicht verstehe. Ein Beispiel habe ich euch mitgebracht von Corrie ten Boom. Ihre Schwester, du kannst das Bild ruhig schon zeigen, Corrie ten Boom und ihre Schwester Betsy waren in Ravensbrück im KZ und in ihrer Baracke, wo sie waren, waren Flöhe. Und die Corrie war damit nicht einverstanden, logischerweise, wer mag schon Flöhe, und hat angefangen, sich zu beschweren, wie Gott das zulassen könnte. Und ihre Schwester Betty hat ihr gesagt, wir wollen trotzdem Danke sagen, auch wenn die Flöhe nicht schön sind. Irgendwas müssen sie bedeuten. Lass uns trotzdem nicht darüber verbittern, sondern Gott einfach danken. Und ihr Bibelvers war 1. Thessalonicher 5, da heißt es, in allem sollt ihr danken, denn ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In allem heißt nicht für alles. Sie danken nicht für die Flöhe, dass die sich stechen, aber dass Gott auch trotz dieser Flöhe irgendwas damit tun kann, was sie jetzt vielleicht nicht verstehen. Und das Schöne ist, die Corrie schließt sich ihrer Schwester an. Sie beten beide und sind auch dankbar, dass die Flöhe da sind, warum, auch wenn sie nicht wissen, warum. Und wenige Zeit später passiert etwas. Einige Wochen äußern die beiden ihr Erstaunen darüber, dass die Lagerwachen nie in ihre Baracken kommen, um die abendlichen Bibelstunden zu stören oder zu verhindern, dass sie mit anderen Frauen in dem KZ ins Gespräch kommen und sich über Gott unterhalten. Und da hat die Corrie ten Boom verstanden, dass die Flöhe, so komisches klingt, dafür gesorgt haben, dass die Soldaten sich nicht in ihre Baracke getraut hatten, weil sie sich nicht die Flöhe holen wollten. Und sie hatten Ruhe und konnten mit anderen Frauen die Bibel lesen. Und Corrie ten Boom hat selber später geschrieben über dieses Bibellesen mit den Frauen, das zitiere ich jetzt, das habe ich hier nicht aufgeschrieben, von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang, immer, wenn wir nicht in der Schlange zum Appell standen, war unsere Bibel der Mittelpunkt eines immer größer werdenden Kreises der Hilfe und Hoffnung. Wie Wanderer, die sich um ein brennendes Feuer drängten, versammelten wir uns, um Licht und Wärme in unsere Herzen zu bekommen. Während die Nacht um uns herum dunkler wurde, brannte das Wort Gottes heller, wahrer und schöner. Flöhe haben es möglich gemacht, man sollte es nicht glauben, dass einige Frauen im KZ das Evangelium gehört haben, vermutlich auch ein Leben mit Jesus angefangen haben, vielleicht nicht mehr rausgekommen sind, aber wenigstens wussten, wo sie hinkommen. Auch die Schwester Betsy ist im KZ gestorben, nur Corrie ist aus dem KZ selber rausgekommen. Das war die Güte. Und wisst ihr, wenn ich an Gottes Gnade denke, dann denke ich daran, dass Gnade das ist, was mich trägt und hält, warum ich jetzt hier stehen darf, warum ich geworden bin, was ich bin und nicht jemand anders geworden bin, das ist alles Gnade, das ist nicht verdient, das ist ein Geschenk. Spurgeon hat dazu geschrieben, die Gnade Gottes ist ein unerschöpflicher Brunnen. Egal wie viel wir trinken, er wird niemals leer. Gnade ist wie ein unendlich reicher Schatz, den Christus mit seinem Blut erkauft hat, den er uns ohne Maß zuteilt. Sie ist mächtig, um den Stärksten zu demütigen und den Schwächsten zu stärken. Sie nimmt den Sünder an, reinigt ihn, bewahrt ihn und führt ihn in die ewige Herrlichkeit. Daran denke ich, wenn ich an Gnade denke. Und wenn ich an das Letzte denke, an die Treue, dann wird mir nochmal deutlich, ich muss mir nie Sorgen machen, dass Gott eines Morgens hier steht und sagt, Frank, hier ist ein Abschiedsbrief, das war's. Hast jetzt zu oft irgendwie was falsch gemacht. Limit ist erreicht. Ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Treue heißt, dass Gott treu ist, selbst wenn ich es nicht schaffe, in meinem Leben treu zu sein. Ich versuche es. Wir versuchen das hoffentlich, Gott auch Ehre zu machen mit unserem Leben. Aber es hängt nicht an meiner Treue, sondern an seiner Treue. Das finde ich so tröstlich, dass ich das glauben darf, dass Gottes Treue trägt. Ich fasse das zusammen. Ich weiß nicht, wie bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen? Vielleicht eine bestimmte Einstellung, dass du Sorgen mitgebracht hast, Probleme, Nöte, Dinge, die dich bedrücken. Weißt du, wenn wir hierher kommen, den Vorhof, heißt es in unserem Psalm, dann lädt uns Gott ein, all das hier abzuladen, zu Jesus zu bringen, zu Gott zu bringen und zu sagen, Herr, das werfe ich dir vor die Füße. Das möchte ich nicht mehr haben, das kann ich nicht gebrauchen, das macht es mir schwer. Und ich bring's zu dem, damit umgehen kann, der Einzige, der das kann, bist du. Und hier ist der ganze Mist, nimm ihn. Und gib mir einfach, dass ich mich freuen kann daran, wer du bist, was du getan hast, dass du mich liebst und dass du mir so begegnen willst. Die Adventszeit macht uns Mut, dass wir nicht von Ochs und Esel lernen müssen, erstmal erkennen müssen, dass wir ganz undankbare Menschen sind, sondern die Adventszeit lädt uns ein, heute schon Jesus Mittelpunkt des Lebens sein zu lassen. Und wenn er der Mittelpunkt ist, dann führt das automatisch dazu, dass ich in dieser Adventszeit danken will dafür, dass Gott Mensch wird, mir begegnet. Und dann kann ich nur rufen, Halleluja, Amen, Herr, dass du für mich da bist. Wir wollen das jetzt gleich nach dem Gebet miteinander singen. Und ihr wisst noch, wir dürfen laut singen, wenn wir das wollen. Ihr dürft so singen, wie ihr wollt, aber es soll echt sein. Aber erst möchte ich noch mal beten. Herr, ich danke dir für diesen Psalm, der uns auffordert, dankbar zu sein für all das Gute, was wir erlebt haben. Es zeigt uns, wer du bist, der unendlich große Herr, Schöpfer allen Lebens, der trotzdem Interesse an uns hat und dass es seine Ehre ist, dass du dich mit uns abgibst. Wir haben das manchmal gar nicht so im Blick, was das für ein besonderes Vorrecht ist. Und dafür danken wir dir, dass du den Menschen begegnest. Und wir haben auch gehört, dass du uns auch einen Platz zuweist. Du bist der Hirte, wir sind die Schafe. Manchmal wären wir vielleicht gerne was anderes, aber weil wir deine Schafe sind, stellst du uns auf deine Weide und versorgst uns mit dem, was wir brauchen. Und dafür danken wir dir. Der Herr ist mein Hirte, das ist genug, so haben wir es gehört und so stimmt es auch. Und ich danke dir, dass wir auch gehört haben, dass du gütig bist, gnädig und treu. Davon leben wir. Und dafür danken wir dir, dass du ein Gott bist voller Güte, der sich freut, wenn wir zu ihm kommen, der gnädig ist, der uns nicht wegschickt, der alles für uns getan hat und der treu bleibt bis an unser Lebensende und darüber hinaus. Darum wollen wir dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen. Das wollen wir jetzt singen. Gott ist gut, da heißt es auch, wir singen laut, Gott ist gut.